Schönen guten Abend. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ich muss mich ja selber gar nicht mehr vorstellen. Wurde ja alles wunderbar gemacht. Nur mit dem kleinen Unterschied. Abitur im Libanon war nicht Deutsch-Englisch, sondern Arabisch-Englisch. Aber Schwäbisch kann man allemal und das ist die Hauptsache. Ja, Sie haben ja gut gesagt, der Nahosten war schon immer schon ein Schauplatz von Kriegen. Schon im Alten Testament, schon die Auseinandersetzung Israels mit Ägypten und auch die Auseinandersetzung zur Zeit Elias und Elisas mit Syrien. Das ist die Grundlage der Geschichte des Orients und es hat sich von damals bis heute nichts verändert. Nur die Waffen haben sich verändert. Die Möglichkeiten zu töten nehmen leider zu und werden nicht weniger auf dieser Erde. Und das erleben wir auch im Nahen Osten. Und ich möchte gerade aus dem neu erschienenen deutsch-arabischen Neues Testament aus Offenbarung Kapitel 9 die Verse 13 bis 18 lesen, um daran zu erinnern, was die Heilsgeschichte uns eigentlich sagt. Die sechste Posaune. Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem sechsten Engel, der die Posaunen hatte, sagen: Löse die vier Engel, die an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel werden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl der Truppen zu Pferd war zweimal 10.000 mal 10.000. Ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in der Erscheinung die Rosse, die, welche auf ihnen saßen. Sie hatten feurige und hyazinthfarbene und schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe. Und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. So berichtet uns der Evangelist Johannes, was er, in seiner Offenbarung gesehen hat. Eine Katastrophe, die heranwächst, die ein Drittel der Menschheit umbringen soll. Und wo? Am Euphrat. Vielleicht einfach, um zu helfen, ihr Gedächtnis zu helfen, was bedeutet der Euphrat für uns und für die Heilsgeschichte? Wer weiß es noch? Ganz wichtig, Abraham musste aus Mesopotamien über den Euphrat gehen, in Richtung die Levante, also Syrien, Libanon, Palästina und dann in den Süden Israels bis nach Hebron. Die Heilsgeschichte fing mit Abraham an und die Heilsgeschichte, da war das Entscheidende, dass eben Abraham über den Euphrat geht, weg aus dem Zweistromland hinein in das verheißene Land. Auch das Volk Israel, als sie aus Ägypten rauskamen, dann hieß es, eure Grenze soll nur bis zum Euphrat sein, nicht weiter. Das sehen wir also, dass der Euphrat schon von Anfang an eine ganz wichtige heilsgeschichtliche Grenze war, eine geopolitische Grenze. Und wenn man dann die Geschichte der Ausbreitung des Evangeliums dann betrachtet, dann sieht man, dass im Orient die ersten Christen entstanden sind, Jerusalem, Judäa, Samarien, sagte Jesus zu seinen Jüngern, und dann bis an den Enden der Welt. Und die ersten Christen entstanden dann in Damaskus. Paulus verfolgte die Reise nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen. Und so sehen wir, dass der ganze vordere Orient die Urchristenheit beinhaltete. Und dort waren die ersten Christen. Und seit 2000 Jahren haben wir Christen im Vorderen Orient. Und das Christentum kam dann über den Paulus dann nach Europa. Sie kennen ja die Geschichte, wo er im Traum jemand sah, der ihn nach Troas ruft. Und dann ging die Geschichte nicht Richtung Osten über den Euphrat, sondern in den Westen. Das ist die Heilgeschichte Gottes für unsere Welt. Warum das so war, wissen wir nicht. So hat es Gott bestimmt. Und wir sehen, dass östlich des Euphrats, Persis, Persien, Indien, Pakistan, Afghanistan, alle politische Gegenden, die wir ja heute bekriegen, keine Christenheit oder keine Religionen sind, die den Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs segnen. Sondern sie glauben zwar an Abraham, aber dann meinen sie, der Segen sei übergegangen auf Ismael. Und da sehen wir schon eine Auseinandersetzung der biblischen Heilsgeschichte mit den Religionen dieser Zeit. Und so entstehen die Konflikte. Und die Bibel, wenn sie von diesen Konflikten spricht, spricht von real geopolitischen Tatsachen. Das Christentum hat sich Richtung Westen ausgebreitet und Religionen, die nicht das Christentum und das Judentum segnen, haben sich Richtung Osten ausgebreitet. Und das ist der Konflikt, in dem wir heute uns befinden. Nun, wir wollen mal zuerst einmal in die politischen Tatsachen unsere Welt eintreten im Vorderen Orient. Wie sieht es aus? Wer ist gegen wen? Natürlich, zu einem Abend kann man nicht alle Fragen beantworten. Die Probleme werden von Tag zu Tag komplexer, angefangen mit Moslems, die Sunniten sind, Moslems, die Schiiten sind, Moslems, die Alawiten sind und dann die Palästinenser und dann Feinde Israels und dann islamische Gruppierung, die sogar mit Israel zusammenarbeiten, weil sie Angst haben vor dem Iran, ist eine komplexe Materie. Wir wollen einfach systematisch die paar historische Fakten darstellen, um dann zu sehen, welche Auswirkung hat das heute auf die Heilsgeschichte. Ja, das hat funktioniert. Als erstes Israel. Seit 1948 gibt es den Staat Israel oder das Reich Israel in der Neuzeit. 70 nach Christus wurde es zerstört, 135 nach Christus in Bar Kochba-Aufstand wurden alle Juden aus dem Vorderen Orient verbannt. Kein Jude durfte mehr in Palästina bleiben. So radikal war das Römische Reich gegen die Juden, dass sogar der Name Jerusalem ausgelöscht wurde in jener Zeit. Erst als dann die Kreuzfahrer wieder in Richtung Nahen Osten gingen, ist der Name Jerusalem wieder entstanden und 1000 Jahre danach wieder der Staat Israel. Das sind einfach historische Fakten, die wir wahrnehmen müssen. 67 Jahre ist es her, dass es Israel gibt. Ein Staat, ein zionistischer Staat, der nicht auf die biblische Grundlage gegründet wurde, sondern nach Menschenrechtskonvention der UN anerkannt wurde. Sonst gäbe es den Staat Israel nicht. Aber in diesen 67 Jahren gab es 20 Kriege. Und wenn ein Krieg entsteht, besinnt sich der Mensch nach dem Sinn des Leids und des Daseins. Und in diesen 20 Jahren hat sich Israel gewandelt. Bald sind es 50% der Israelis, die einen geistlichen Hintergrund haben und die Probleme im Nahen Osten geistlich verstehen und sehen. Und der jetzige Premierminister Netanyahu ist auch ein solcher, der sich in der alttestamentlichen Verheißungen versteht. Dennoch bleiben die Auseinandersetzungen im Nahen Osten und viele junge Israelis fragen sich, was ist der Sinn des Daseins? Und deshalb wandern viele auch aus, weil sie in Israel und das politische Dasein in Israels im Nahen Osten keine großen Hoffnungen sehen. Alle internationale politische Versuche sind gescheitert. Zeitlang hat man vom Zwei-Staaten-Prinzip gesprochen. Inzwischen gibt es nur noch ein Staaten-Prinzip und niemand weiß, welche Lösung besser ist. Denn die Feindschaft zwischen Israel und seinen Nachbarn bleibt bestehen. Und das ist die Hauptproblematik. Moment, andersrum. So. Über 50% des Bruttosozialproduktes von Israel fließt in Waffen hinein. Das ist hart. Bei uns sind es etwa 5-7% und dann schimpfen schon alle. Nur einfach die Relation zu sehen. Ohne diesen Waffenvorsprung könnte Israel in dieser Region nicht existieren. Und da wäre der Menschenzoll viel höher, als im Augenblick ist. Ich verteidige jetzt nicht hier, ob Israel Waffen haben soll oder nicht. Das ist nicht die Aufgabe. Wir reden von den Tatsachen. Das Problem ist, dass natürlich die Sozialleistungen des Staates auf ein Minimum gekommen sind und viele Israelis unter dem Lebensminimum und Standard leben. Das sind die Tatsachen und Realitäten. Aber Israel kann nicht anders. Sie könnte politisch sonst in diesem Vorderen Orient nicht überleben. Das ist ein Muss. Und die Frage ist, wie lange kann so ein Muss existieren und gehen? Wie lange kann Israel sich bewaffnen und das Volk verhungern lassen? Das sind Fragen, die hier gestellt werden müssen und auf die niemand richtig eine Antwort hat. Ein anderes Problem von Israel ist, Israel ist ja nur dieser kleine Staat, im Grunde genommen das erweiterte Judäa. Das eigentliche Israel ist ja Judäa bis rüber an die Grenzen des Euphrats. Im zweiten Buch Könige steht es, dass Salomo die Städte Tadmor und Gebal befestigt hat. Wer weiß, was Tadmor ist? Das ist die Stadt Palmyra, die jetzt von der ISIS übernommen worden ist. Die ist hier irgendwo in der Wüste auf dem Weg zum Euphrat. Und Gebal ist die Stadt Byblos am Mittelmeer. Und Hama ist nördlich von Homs am Orontos. Das sind alle Städte, die zur Zeit Davids und König Salomos zum Staat Israel gehört haben, gemäß der Verheißung. Und jetzt ist die Frage, muss Israel wieder so groß werden, um das sogenannte Eretz Israel zu realisieren? Der verheißene Staat Israel? Oder was bedeutet alles? Und was bedeutet der Krieg in Syrien im Zusammenhang mit diesen Fragen? Das sind alles Fragen, die auf Israel zukommen. Schon allein die Westbank hier unten ist ja ein so erbitterter Kampf. Darf Israel Westbank an die Palästinenser abtreten oder nicht? Oder dieser Gaza-Streifen, von dem aus die Hamas immer die Raketen rüberschießen nach Israel? Was darf Israel, was darf Israel nicht? Was ist gemäß alter Verheißung, was ist nicht gemäß alter Verheißung? Ich will nur damit sagen, die Geschichte Israels ist sehr komplex. Und die Frage ist, wie kann man das übersetzen in unsere Zeit? Ist das noch Menschenrechte, was hier passiert? Darf Israel alle Araber vertreiben, um sein angestammtes Gebiet zu bekommen? Was passiert mit diesen Menschen? Müssen die zu uns nach Europa kommen? Müssen die Richtung Osten gehen? Fragen über Fragen, die man in einer, einfachen, biblischen, einfältigen Meinung nicht lösen kann. Das sind heilsgeschichtliche Fragen, die hier gestellt werden müssen. Und wenn man jetzt Israel in Relation zu den islamischen Staaten sieht, was fällt auf? Alles Grüne ist Islam und Israel ist dieser kleine rote Flecken. Hoffnungslos, menschlich gesehen. Hoffnungslos. 1,6 Milliarden Muslime stehen mit den Waffen ausgerichtet gegen Israel. Im Augenblick sind es etwa 6 Millionen Juden, die in Israel wohnen und nochmal 6 Millionen außerhalb, 12 bis 14 Millionen Juden weltweit. Wie soll das weitergehen? Und da wird einem dann klar, diese politischen Offenbarungen, die Jesus dem Johannes erzählt, von den vier Engeln am Euphrat. Es muss zu einem Konflikt kommen, denn der vordere Orient ist der Brückenkopf von Asien für China nach Afrika und nach Europa. Ohne vorderen Orient gibt es keinen Transit, sei es über den Suezkanal, sei es um drüber zu fliegen und so weiter. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also Gott hat schon geopolitisch gedacht zur Zeit Abrahams. Er hat ihn nicht zufällig dahin geschickt. Das war ein geopolitischer Prozess, den Gott entwickelt hat damals, aber eben zur Ausbreitung des Evangeliums. Und wenn man das alles runterkocht, die Konflikte, die wir heute sehen, es geht eigentlich nur um eines. Um was? Um Jerusalem. Wem gehört Jerusalem? Den Juden? Den Christen? Oder den Moslems? Wer hat zuerst in Jerusalem gewohnt? Die Jebusiter. Und König David hat die Stadt Jerusalem eingenommen. Deshalb heißt Jerusalem Eir David, also die Stadt Davids. Das ist nämlich das Geheimnis. Und dann wurden die Juden ausgelöscht in 70 nach Christus von den Römern. Oder wurde Jerusalem eingenommen und da haben sich dann die Christen entfaltet in Jerusalem und um Jerusalem herum. Und die arabischen, vor allem aramäischen Christen, jüdischen, aramäischen und arabischen Christen im Orient haben dann Jerusalem besiedelt und die ganze Umgebung von Jerusalem. Und etwa im 7. Jahrhundert nach Christus kamen die Moslems und haben Jerusalem eingenommen und es zum dritten Heiligtum des Islams dann gemacht. Und so ist dann die Frage heute, wem gehört Jerusalem? Und wenn man die politischen Auseinandersetzungen zwischen PLO und dem israelischen Staat sieht, sind es nicht die Westbank, das ist natürlich auch eine Frage, sind nicht die Siedlungen, das ist auch eine Frage. Wichtig ist, wem gehört Jerusalem, vor allem die Altstadt? Gehört es dem Islam, gehört es den Juden? Und natürlich, der Vatikan versucht auch da mitzuspielen, gehört ein Teil auch dem Vatikan oder der orthodoxen Kirche? Das sind sehr viele Interessen, auch Russland als, sieht sich heute als Vertreterin der orthodoxen Kirche überwiegend und kämpft auch um Rechte in Jerusalem. Das sind alles Kräfte, die in dieser Welt aufeinanderprallen. Alle suchen ihr Heil in Jerusalem. Und was sagte Jesus aber zu der Samariterin am Jakobsbrunnen? Es kommt die Zeit, wo nicht der Ort entscheidend ist, sondern die, wo Gott anbeten wollen, die müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Also die Ortsgebundenheit des Gebets ist seit Jesus Christus aufgehoben. Und wir dürfen zu Gott kommen, ohne Tempel, ohne Opfer, ohne Priester, alleine im Namen Jesu. Und das ist der Fortschritt der Heilsgeschichte. Und das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt in diese Geschichte eintauchen. Nach dem Sechstagekrieg 1967 entstand praktisch die neue Feindschaft zwischen Israel und der PLO. Und die PLO hat laufend Israel bekämpft und versucht, den alten Palästina-Staat zurückzubekommen. Damals war es der Islam noch nicht die zentrale Frage der politischen Auseinandersetzung. Da ging es um Völkerrecht. Dürfen Palästinenser, die 2,5 bis 3 Millionen Flüchtlinge, wieder zurück nach Israel oder nicht? 1979, als Khomeini an die Macht in Iran kam, hat er die politische Orientierung verschoben. Es ging nicht mehr die Frage darum, ob die Palästinenser ein Heimatrecht haben dürfen in dem sogenannten neuen Staat Israel oder nicht, sondern dass der Islam seine Heiligtümer wieder zurückbekommen muss. Somit wurde die politische Frage religionsmäßig ausgelegt, sozusagen islamisiert. Seit 1979 haben wir einen Religionskrieg im Nahen Osten und keinen politischen Krieg. Das ist die Renaissance des Islams. Und seither sehen wir diese islamischen Gruppierungen im ganzen Nahen Osten aufkommen, aufbegehren, dass man inzwischen wieder von Dschihad gesprochen hat und so weiter. Ich bin ja selbst von 1955 bis 1975 im Libanon gelebt, bin mit meinen Schulkameraden, den arabischen Schulkameraden, aufgewachsen. Damals hat noch niemand von Dschihad gesprochen, auch die Muslims nicht. Diese Dschihad-Frage, also der sogenannte Heilige Krieg, ist erst seit 1979 aufgekommen, als Khomeini ihn offiziell ausgerufen hat. Und er hat gesagt, es gibt zwei Teufel in dieser Welt. Der große Teufel, das ist Amerika als Kolonialmacht, und der kleine Teufel ist Israel, die den islamischen Heiligtum in Jerusalem den Moslems weggenommen haben. Und beide müssen bis zum Tode bekriegt werden, bis der Islam seine volle Macht in diesem Raum wieder etabliert hat. Seither haben wir diese massive islamische Bewegung, die ja auch den Westen allmählich erschüttert und niemand genau weiß, wie man diese Probleme lösen kann und soll. Das ist nämlich die Realität. Und um praktisch Jerusalem zu befreien, hat der schiitische Staat unter Khomeini angefangen und alle schiitische Vasallen wie die Hezbollah im Libanon oder auch die Alawiten in Syrien unter Bashar al-Assad die sogenannten Aqsa-Brigaden aufgestellt. Deren Aufgabe ist es, Jerusalem zu erobern, zurückzuerobern für den Islam. Aqsa, weil das Heiligtum auf dem Tempelberg nicht der oktagone Felsendom ist, der mit dem goldenen Kuppel, das ist eine romantische Sache, sondern die Aqsa-Moschee, die etwa 200 Meter südlich von diesem Tempel steht. Insofern, das ist das dritte Heiligtum nach Mekka und Medina. Und man sagt, von da aus sei Mohammed angeblich im Traum, gell, nicht physikalisch, im Traum in den Himmel aufgegangen, aber das ist eine andere Geschichte. Und diese Menschen nennen sich was? Erlöser. Denn sie wollen mit ihrem Blut das Land erlösen. Und wie heißt unser Erlöser? Auch Erlöser, weil er mit seinem Blut was erlöst hat? Jerusalem? Nein. Sondern uns, die Menschen, damit wir eine ewige Hoffnung bekommen können. Jerusalem wird vergehen mit dieser Erde. Es kommt ein neues Jerusalem von Himmel herab. So geht es weiter im Buch der Offenbarung. Wir müssen also nicht Erde erlösen, sondern wir müssen Menschen vom Tod erlösen. So hat es uns Jesus beigebracht. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb tut es mir leid für diese Menschen, die wollen etwas Totes erlösen, das gar nicht zum Leben auferstehen kann. Das Leben ist von Jesus uns gegeben. Und er hat uns erlöst. Wir müssen also unser Blut nicht mehr geben, um uns selbst zu erlösen. Wir geben unser Blut her, um den Namen Jesus zu verkündigen. Denn durch seinen Namen werden wir erlöst. Das ist also geistlich, theologisch, politisch eine ganz andere Ausrichtung. Deshalb brauchen wir Christen, auch wenn sie uns hier allmählich Fundamentalisten nennen, gar keinen heiligen Krieg ausrufen. Wir brauchen gar keinen Krieg, denn Jesus hat den Krieg besiegt. Nicht gegen die Menschen, sondern gegen den Teufel und gegen den Tod. Und das ist das Entscheidende. Wir sind Befreite. Und als Befreite brauchen wir keinen heiligen Krieg ausrufen. Auch wenn viele Moslems zu uns kommen, das sind nicht unsere Feinde, sondern der Teufel ist der Feind aller Menschen. Und den können wir nur mit dem Evangelium bekämpfen, damit Menschen frei werden von seiner Macht. Und nicht nur die Schiiten wollen Jerusalem befreien, sondern auch der islamische Staat, die Sunniten, auch Saudi-Arabien, alle begehren Jerusalem zu befreien. Saudi-Arabien versucht es politisch über die PLO, bis jetzt hat das nicht geklappt. Jetzt sind die diese Gruppierung des islamischen Staats entstanden, die sind aus den alten Fragmenten des Saddam-Regimes entstanden, das sind ja Sunniten, die nördlich des Iraks beheimatet sind, auch offiziell von der Nachkriegs-Militärregierung der USA und der Alliierten, aber die haben gesagt, wir wollen nicht nur da bleiben, sondern wollen expandieren und haben sich Richtung syrische Wüste, Richtung Euphrat expandiert. Und der Krieg, der heute stattfindet gegen die ISIS, ist nicht gegen prinzipiell ISIS auszulöschen, sondern es geht darum, ISIS nur einzugrenzen, dass sie nicht so viel Land einnehmen, dass sie also selbstständig agieren können, ein eigener Staat werden mit über 1 Million Dollar Einkommen pro Tag, sodass sie klein bleiben und kontrollierbar. Das wollen die Sunniten, die im schiitischen Irak beheimatet sind, nicht. Und deshalb gibt es die Auseinandersetzung. Aber das größere Ziel ist sicher, eine große Macht zu werden, das sogenannte Kalifat, um dann Jerusalem zu erobern, wie die Geschichte von Salah ad-Din al-Ayyubi, die ja in der Geschichte der islamischen Welt diese starke Geschichte ist, derjenige, der den Kreuzfahrern Jerusalem wieder wegerrungen hat. Und das ist das Ziel dieser Islamisten. Und alles, was nicht nach den Gesetzen des Islams ist, wird zunichte gemacht, Menschen geschlachtet, getötet, nicht als Opfer, sondern um sie zu eliminieren, damit die islamische Scharia durchgesetzt werden kann, auf brutalster Weise manchmal. Nun aber, der IS-Staat ist nicht schlimmer als Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien gibt es Gesetz, dass kein Christ auf saudi-arabischem Boden beerdigt werden darf. Das sind Tatsachen. Und wer klaut, dem wird die linke Hand abgehackt und lauter solche werden überall die islamischen Gesetze implementiert. Aber weil es so ein wichtiger Staat ist für den Westen und wir alle auf dessen Erdölgeschäfte, von dessen Erdölgeschäfte abhängig sind, sagt man nichts. Aber bei der ISIS sagt man, das ist ein böser Staat, ein Schurkenstaat. Er ist auch nicht schlimmer als Saudi-Arabien. Nur, dass das in unseren Verstand eingeht. Nur, weil das nicht nach dem politischen Willen des Westens sich expandiert, deshalb sieht man es als Schurkenstaat. Und das ist hier eine Definitionsfrage. Was ist richtig, was ist nicht richtig? Und das versucht der Westen hier zu definieren, was aber die Moslems nicht akzeptieren. Denn die ISIS wird von Saudi-Arabien, wird von den Arabischen Emiraten, wird von Katar voll und ganz finanziert und unterstützt. Dass da niemand auch was anderes glaubt. Und wenn man mit den Alliierten Flüge macht, um dann so gewisse Stationen zu bombardieren, das ist Propaganda. Politisch in den Zeitungen werden die ISIS von Saudi-Arabien voll unterstützt, weil die nämlich gegen die Schiiten kämpfen, die von den Sunniten nicht akzeptiert werden. Und das muss man wissen, denn das wird in unseren Medien nicht berichtet. Nun, wir haben Iran, wir haben Irak, wir haben Syrien, wir haben die Türkei, wir haben Saudi-Arabien. Wer sind diese vier Engel? Ein wichtiges Kriterium, das die Bibel hier davon spricht, ist der Euphrat. Wir müssen also sehen, welche Anrainerstaaten am Euphrat leben. Wir haben einmal den Iran, aber Iran ist ein bisschen weiter weg vom Euphrat. Aber es gibt ein Problem mit dem Iran. Das sind Schiiten und die Heiligtümer der Schiiten liegen hier in der Nähe von dem ehemaligen Babylon, direkt am Euphrat. Und als Saddam Hussein an der Macht war im Irak, hat er es den Schiiten Jahrzehnte nicht erlaubt, zu ihren Heiligtümern zu pilgern. Und da sehen Sie, wie hier gepilgert wird. Und ohne diese Pilgerschaft zu diesen Heiligtümern Ich will jetzt die Geschichte der Heiligtümer nicht darstellen, das wäre ein Vortrag allein, wie die entstanden sind, kann der schiitische Glaube nicht ausgeführt werden. Somit gehört Iran eindeutig zu den Staaten, die zu diesem Heiligtümer, Euphrat gehören, einer dieser Engel. Und das ist auch vor allem einer der stärksten Engel mit etwa 70 bis 80 Millionen Einwohnern. Die ganze Araber im vorderen Orient sind nicht einmal 50 Millionen. Deshalb braucht Saudi-Arabien dringend Ägypten. Ägypten hat wieder 80 bis 90 Millionen. Ohne Ägypten können sich die arabischen Staaten gegen Iran gar nicht behaupten. Das ist auch eine geopolitische Tatsache, die man hier im Westen oftmals nicht versteht. Deshalb ist sogar Saudi-Arabien, das ja ein sunnitischer Staat ist, bereit, mit Israel zusammenzuarbeiten gegen den Iran. Weil Iran eine Bedrohung ist für Saudi-Arabien. Und übrigens, die Atombombe, die Iran baut, die kann gar nicht gegen Israel ausgerichtet werden. Wissen Sie warum? Weil das dritte islamische Heiligtum in Israel ist. Wenn sie eine Atombombe auf Israel fallen lassen würden, würde das islamische Heiligtum zerstört werden. Nicht nur die Juden. Das ist ein Problem. Deshalb kann die Atombombe niemals gegen Israel eingesetzt werden. Das weiß Benjamin Netanyahu auch. Das haben ja auch seine Mossad-Leute schon gesagt, dass das nur Propaganda ist. Denn Israel ist ja nur 50 Kilometer breit. Da eine Atombombe fallen zu lassen, da ist vom Mittelmeer bis Amman oder bis Damaskus alles verseucht. Der ganze vordere Orient wäre verseucht. Da hätte Iran auch nichts davon. Verstehen Sie die geopolitische Problematik? Aber Saudi-Arabien hat Angst. Eine Atombombe über Riyadh, das wäre noch weit genug von Mekka und Medina. Das sind vier, 500 Kilometer weg. Und dann wäre das Königreich Saudi-Arabien erledigt. Aber die islamischen Heiligtümer wären noch bewahrt. Und deshalb hat Saudi-Arabien viel mehr Angst als Israel von der iranischen Atombombe. Und das müssen wir verstehen. Deshalb hat eigentlich Israel keine so wichtige Rolle in der Frage der Atombombe Irans. Deshalb werden sie auch nicht mit einbezogen in die Gespräche, die der Westen mit dem Iran führt. Es geht nur um Saudi-Arabien. Und das ist die politische Problematik im Orient. Das heißt also, um Israel besiegen zu können, von islamischer Seite geht es nur um einen manuellen Krieg. Also muss das Fußvolk über den Euphrat kommen und massiv gegen Israel einen Krieg führen. Deshalb spricht die Bibel hier von 100 Millionen. Man redet von 200. Also 2 mal 10.000 mal 10.000 sind 100 Millionen, mal 2, also die sogenannten 200 Millionen. Nur einfach, um die Dimension der politischen Lage zu verstehen. Iran ist ein Engel. Und vielleicht kennen Sie auch die Geschichte Daniels. Als er gefastet hat, 3 Wochen, dann ist der Engel Gabriel gekommen und hat ihm gesagt, ich konnte nicht so schnell kommen, weil ich gegen den Engel der Perser ankämpfen musste. Also schon damals, vor der Ankündigung der messianischen Zeit, denn Daniel kündigt Visionen die messianische Zeitankündigung, gab es schon den Kampf gegen den Engel Persiens. Und in der Neuzeit, seit Gründung des Staates Israels und seit auch die Anzeichen der Endzeit sich verdichten, entsteht wieder dieser Kampf. Der Engel Gottes gegen die Engel dieser Welt, die Jerusalem und das Heiligtum Jerusalems zerstören wollen. Ja, und Irak ist natürlich am Euphrat. In Mesopotamien zwischen Tigris und Euphrat. Das ist definitiv ein Staat, der zu den 4 Engeln gehört. Das Eigenartige ist nur, dass Saddam vor dem Irakkrieg von den USA unterstützt wurde. Dick Cheney, der berühmte Kriegsminister der USA, Verteidigungsminister der USA, der praktisch den ersten Irak und den zweiten Irakkrieg initiiert hat, ist zu Saddam gegangen und hat ihn unterstützt in seinem Krieg gegen den Iran. Und das sind die politischen Tatsachen in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, weil man damals schon Angst hatte, dass Iran zu stark wird. Und es war nur durch die Hilfe der USA, dass Saddam damals praktisch den Angriff Irans überstehen konnte. Aber irgendwann einmal sind dann die politischen Interessen auseinandergegangen, dann kam Saddam unters Messer. Und jetzt ist der sogenannte sunnitische Staat plötzlich ein schiitischer Staat. Ein Staat, der auch Iran unterstützt und gemeinsame politische Interessen mit dem Iran hat. Somit ist es auch ein Engel, der hier gegen Israel ausgerichtet ist. Nicht nur gegen Israel, sondern gegen das sogenannte christliche Abendland. Und in Syrien geht, der Syrien liegt auch am Euphrat. Und Palmyra ist an der Grenze vom Euphrat. Homs und diese Aleppo, alle Städte, die Sie da hören in den Nachrichten, die liegen alle nicht weit weg vom Euphrat, 100 bis 200 Kilometer, und dann ist man am Euphrat. Und ein Teil der, von Syrien, der inzwischen von der ISIS eingenommen wurde, liegt auf der anderen Seite vom Euphrat, südlich der Türkei. Da sieht man, also Syrien auch, gehört auch dazu. Und der Krieg da drin in Syrien ist zwischen Sunniten und Schiiten. Und das ist eigentlich beinahe egal, wer die Macht in Syrien hat. Bashar Assad als ein Anhänger der Alawiten, die zu den Schiiten gehören, oder die ISIS oder die Nusra Front oder die Dschihadisten oder die freie die liberale Armee Syriens, die ja alle Sunniten sind, alle sind gegen Israel ausgerichtet. Für Israel ist es egal, wer an der Macht ist. Das Problem bleibt unverändert. Auch das ist der dritte Engel, der dazugehört. Und Bashar al-Assad hat gesagt, wenn die USA angreift, werden wir und die Iran tausende von Raketen auf Israel schießen. Wenn wir untergehen, soll Israel mit uns untergehen. Und wenn man diese Worte hört, kann man die Worte aus der Offenbarung hören. Die schießen Schwefel, Feuer, Panzer, Raketen, Kanonen. Man schießt, was man kann, wenn man untergeht. Wenn ich untergehe, dann soll der Rest der Welt mit mir untergehen. Und deshalb kriegt man Bashar al-Assad nicht klein. Er ist bereit, alle mit sich in den Tod zu reißen, auch Israel. Und was kann man gegen Tausende, er hat von 6.000 bis 10.000 Raketen gesprochen, tun? Die kann man nicht alle abfangen. Da kommen auch viele Israelis um. Und so sieht man, wie die Geschichte so ineinander, ja, verwoben ist, und niemand kann was dagegen tun. Es ist, man könnte sagen, eine verflixte Situation. Und politisch wird das ja auch dargestellt. Und eine Lösung ist auch nicht in Sicht. Die Problematik wird steigen, steigen, bis mal der erste Funke losgeht. Und dann ist es nicht mehr zu stoppen. Und das ist ja die Problematik in Syrien. Da schießt jeder gegen den anderen. Und einmal haben die eine Stadt eingenommen, einmal hat die andere Seite die gleiche Stadt wieder eingenommen. Eine hoffnungslose Situation. Und der vierte Engel, die Türkei, liegt auch am Euphrat. Und vor Erdogan war die Türkei sehr offen für Israel. Seit Erdogan entsteht eine Feindschaft zwischen der Türkei und Israel, wegen der Religiosität Erdogans und seiner Partei. Die wollen die islamische Kultur wieder einführen. Und das heißt ein Hass gegen Israel, auch ein Affront gegen den Westen. Sie wollen in die EU mit aller Gewalt, aber wollen die radikale Seite des Islams behalten und wieder neu einführen. Bis vor kurzem war es ja verboten, an den Universitäten in der Türkei, dass eine Frau praktisch einen Schleier trägt. Er hat die Gesetze geändert, dass die Frau, dass die islamischen, sogenannten islamischen Werte wieder eingeführt werden. ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist das Problem von der Türkei. Und wo wird das enden? Und ein Problem, das, über das nicht gesprochen wird in der Öffentlichkeit, ist, die Türkei hatte früher Israel als Freund erkannt in militärischem Wesen. Also alle Flugzeuge haben ja einen Transponder, um zu sehen, wer ist Freund und wer ist Feind. Und Israel war früher in der türkischen Armee als Freund anerkannt oder eingestuft. Erdogan hat das geändert. Israel wird jetzt als Feind eingestuft. Sollte es ein Konflikt kommen zwischen Türkei und Israel, ist die NATO mit dabei. Denn Türkei ist ein Mitglied der NATO. Und das ist ein politisches, ein militärisches, ein strategisches Problem, auf das wir zusteuern. Nicht nur Syrien ist das Problem, nicht nur Iran, auch die Türkei wird zunehmend ein Problem für den Westen. Und niemand weiß, wie man damit umgehen muss. Unsere Soldaten mussten ja runtergehen in die Türkei, um die Patriot-Raketen zu bedienen. Sie konnten es den Türken nicht überlassen, denn die könnten plötzlich schießen und ein syrisches Flugzeug abschießen. Entsteht ein Konflikt zwischen Syrien und Türkei und da wäre die NATO mit involviert. Und deshalb wurden die deutschen Soldaten instruiert, mit aller Gewalt nicht schießen, wenn es die Grenzhoheit nicht überschritten wird. Und die Türkei tobt vor Wut, dass die deutschen Soldaten das nur bedienen dürfen und nicht das türkische Militär. Das sind alles Elemente, die versucht man dann in den Medien auch unter den Teppich zu kehren. Aber es kocht hier. Es entsteht Hass, es entsteht Unfrieden. Und Rivalität. Und die Frage ist, wo wird das hinführen? Die Situation in Syrien wird nicht besser. Die Türkei nehmen keine Flüchtlinge aus Syrien mehr auf. Sie haben es vielleicht gelesen, werden mit Wasserwerfer dann zurückgeschoben und nur mit Druck von der EU lassen sie dann welche rein. Also es ist ein Beutel von Konflikten, die da im Nahen Osten entsteht und niemand weiß es. Die Auseinandersetzungen Türkei, Iran, Syrien und Irak werden nicht besser werden in naher Zukunft. Kein Politiker weiß, wie man das lösen soll. Und wenn die USA eingreift, greift dann Russland ein und auch China. Es würde sofort ein dritter Weltkrieg entstehen, bevor man auch noch überlegen kann, was hier überhaupt passiert. Und so ist das ein Konflikt, der nicht enden wird, sondern sich immer mehr vergrößern wird und steigern wird, bis es sich einmal entlädt, wie es in der Offenbarung steht. Ob wir es wollen oder nicht, da braucht man kein Prophet zu sein. Das ist eine rein taktische Problematik. Und man versucht, den Westen mehr auf den Konflikt mit Russland zu tun, aber das ist ein Nebenschauplatz. Der Hauptschauplatz ist da unten und nicht da Russland. Ukraine ist nicht wesentlich. Da geht es nur darum, wie weit darf die NATO reingehen und wie weit darf Russland Richtung Westen gehen. Aber die Hauptproblematik ist, wer löst die Probleme im Nahen Osten. Das ist jetzt die politische Seite. Die geistliche Seite ist eine ganz andere. Zwischen den Moslems und Israel gibt es noch eine dritte Gruppe und das sind die Christen, von denen wir am Anfang gesprochen haben, die seit 2000 Jahren darunter gelebt haben. Und ohne die Christen gäbe es die islamische Geschichte nicht, ohne die Christen im Nahen Osten gäbe es unsere Geschichte im Europa nicht. Wir sind alle abhängig von der Geschichte der Christen im Nahen Osten. Aber was ist passiert? 1900 Jahren konnten die Christen sich in dieser Region behaupten. In den letzten 100 Jahren ist ein großer Schlag gegen die Christen gelungen. Mit Unterstützung des Westens. Und das ist die tragische Geschichte. Wir müssen auf uns selber schauen. Wie viele Christen gab es in der Türkei vor 100 Jahren? Wer weiß das? Eine Ahnung, eine Schätzung.
10%.
Wie viel konkret?
10 Millionen.
Nein, so viel gab es nicht mehr, leider nicht. Aber es gab 3 bis 4 Millionen vor allem Griechen, Armenier und so weiter. Wie viele Christen gibt es heute? Ja, 100.000. Von 80.000, 80 Millionen, 1% sind nur noch 100.000. Innerhalb von 100 Jahren, 1900 Jahren, gab es mehrere Millionen Christen. Vor 25 Jahren, wie viele Christen gab es im Irak? 2 bis 3 Millionen. Heute, wie viel? Dank des Krieges, das der Westen mit dem Saddam Hussein gemacht hat, 200.000. Das ist die Realität. Die Christen werden zwischen den Fronten, zwischen Islam und Israel, zwischen die Politik des Westens gegen die sogenannte Achse des Bösens aufgerieben. Und wer denkt an die Christen? Niemand. Und das ist die Tragik unserer Geschichte, der Christenheit. Wir sorgen dafür, dass die Christen zerstört werden. Und was passiert, wenn die Christen im Orient dezimiert werden? Dann sagt der Islam, das ist Allahs Wille. Der Wille Allahs ist geschehen und wir haben die falschen, frommen Menschen besiegt. Und das mit Unterstützung des Westens. 1900 Jahre konnten sie überleben. Als der Westen seine radikale Politik mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Deutschen haben ja zuerst mit der Türkei, mit den Türken verbündet und da kamen schon 1,5 Millionen Armenier zugrunde und nochmal 1 Million wurden vertrieben. Ja, wir sind alle mitschuldig an dieser Geschichte. Die Christen wurden dezimiert und zerstört. Und das ist die Tragik. Und die Christen kennen den Geist des Friedens und der Vergebung. Der Islam kennt das nicht. Auch im Judentum sieht man ja in der Politik Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, das ist nicht die Frage. Die Frage, es kann keine Wende entstehen zwischen Israel und Islam, wenn nicht der christliche Geist da hineinkommt und einen neuen Geist schafft. Ein Geist der Vergebung, wie Jesus uns gelehrt hat. Vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist ein ganz wesentliches Element für die politische Lage, Situation im Nahen Osten. Sie kennen, vor 2, 3 Jahren waren ja die Revolutionen in Ägypten und die islamische Bewegung haben über 100 Kirchen in Ägypten zerstört. Und was war die Reaktion der Christen in Ägypten? Wer kennt sich da aus? Vergeben. Die haben nächtelang gebetet. 70.000, 80.000 Menschen sind zusammengekommen, haben gebetet. Herr, vergib uns unsere Schuld und vergib auch unseren Schuldigern. Denn sie haben eines kapiert. Die Kraft der Vergebung ist eine Kraft des Evangeliums. Die gibt es nirgends woanders. Das müssen wir lernen. Und durch diese Gebete hat sich die politische Lage in Ägypten verändert. Wir kommen noch drauf zu sprechen. Und die Christen konnten bleiben. Aber eine ganz andere Tragik ist hier die Stadt Melulla, 60 Kilometer nordwestlich von Damaskus in den Bergen, eine Enklave in den Bergen, eine uralte christliches Dorf, 2000 Jahre christlich. Aramäisch wurde da noch gesprochen, und zwar ziemlich das genaue Aramäisch, was noch zur Zeit Jesu gesprochen wurde. Und diese Tradition konnte 2000 Jahre erhalten bleiben. Heute sind fast alle Christen ausgewandert. Warum? Einmal kamen die Islamisten, einmal die Staatstruppen hin und her und die Christen wurden dazwischen aufgerieben. Und jede Familie, die Kinder hat, hat gesagt, so können wir nicht leben. 2, 3 Eroberungen kann man überstehen. Ab der 4. sagt, hier ist keine Zukunft. Und so sind die Christen ausgewandert. Es sind noch ein paar restliche übrig geblieben. 2000 Jahre, 4.000, 5.000 Christen. Jetzt ein paar hundert, ein paar einzelne Verlesene, die noch das Eigentum noch verwalten und versuchen abzuwickeln und zu verkaufen. Das ist die Realität. Und wenn die Christen im Orient auswandern, kommt der Islam zu uns und begehrt auch den Westen. Wenn sie sagen, wir sind stark, Allah segnet uns, dann wollen wir auch den Westen einnehmen. Im Islam gibt es keine Toleranz, auch wenn uns die Politik das versucht zu verkaufen. Im Islam gibt es den As-Sirat al-Mustaqim, das ist der sogenannte gerade Weg, auf dem der Moslem geht, und alle anderen Wege sind die Wege, auf die Allah zornig ist, oder auf die Wege, auf die er die Menschen in die Irre führt. Das sind die Christen und die Juden. Also es gibt ein Zwei- bzw. Drei-Klassensystem im Islam. Und wenn man meint, man kann den Islam ändern, das sind schöne humanistische Gedanken, aber der reale Islam akzeptiert das nicht. Islam, die Scharia des Islams und alle müssen sich dem unterordnen. Und das ist die Frage an uns im Westen. Wollen wir diesen Konflikt aufnehmen? Wollen wir einfach den Islam akzeptieren, die Gesetze des Islams, dass die Rechte der anderen Menschen nicht akzeptiert, auch wenn er, solange er schwach ist, nicht offene Konfrontation ausübt, aber sobald er ein bisschen mehr an Macht gewinnt, dann so wird wie die Boko Haram in Nigeria oder die Shabab-Milizen in Somalia, und die meinen, sie müssen Ostafrika oder Afrika für Allah gewinnen. Und das sind politische Fragen, die uns betreffen, und wir müssen eine Antwort darauf finden, sei es auf theologischer, sei es auf politischer Basis. Wir müssen allerdings wachsam sein. Viele Christen im Nahen Osten sagen mir, schlaft ihr hier in Deutschland, im Westen? Kapiert ihr nicht, was passiert? Wir haben den Islam aufgenommen. Und die haben damals gesagt, sind eine friedliche Religion. Dann haben sie uns aus unsere eigenen Häuser vertrieben. Wollt ihr auch das im Westen? Das sagen die Christen wohlgemerkt im Nahen Osten. Und sie erleben es jeden Tag. Nicht nur manchmal. Und in den letzten 100 Jahren mit der Überheblichkeit der westlichen Politik umso schlimmer haben sie das erleiden müssen. Sodass es von Millionen Christen im Nahen Osten nur noch ein paar Handvolle gibt. Und das ist alles, was auf uns zurückkommt. Das ist auch ein Teil der Heilsgeschichte. Das ist der Abfall von Glauben an die Macht und Kraft, nicht Gottes andere umzubringen, sondern was? Zu vergeben und ihnen das Evangelium zu bringen. Also die Waffen sind nicht die Lösung der Politik im Nahen Osten. Und schauen Sie hier, das waren die Versammlungen der Christen in den Höhlenkirchen von Kairo, 70.000. Und dann ist etwas Eigenartiges passiert. Dann wurde ja die Moslembrüder durch die Militärregierung abgeschafft, zum Ärgernis des Westens, aber zur Freude vieler liberaler Muslime in Ägypten und vor allem zum Schutz der Christen. Denn 1400 Jahre lang waren die Gesetze in Ägypten so, dass die Christen diskriminiert wurden. Davon hat auch kein westlicher Politiker jemals gesprochen. Weil aber die Christen öffentlich gesagt haben, wir wollen nicht die Moslems als Feinde haben, sondern wir vergeben ihnen, haben die liberalen Moslems gesagt, dann müsst ihr die gleichen Rechte bekommen wie mir. Und die Militärregierung hat ein neues Grundgesetz herausgegeben, wo die Christen zum ersten Mal nach 1400 Jahren gleichberechtigt sind mit den muslimischen Bürgern. Und noch etwas passiert in Ägypten. Hunderte, Jahrtausende von Moslems kommen zum Glauben an Jesus. Viele haben sich informiert und haben gesehen, dass der Geist des Evangeliums ein ganz anderer Geist ist. Es ist kein Geist der Macht und der Politik, sondern ein Geist, ja, der Wahrheit und der Gemeinschaft mit Gott, dass sogar viele islamische Prediger, wer arabische Videos sehen kann, aufstehen und sagen, die Christen sind gar nicht unsere Feinde. Viele Moslems haben es kapiert, natürlich nicht die ISIS und solche, aber liberale Moslems, die inzwischen denken und sich auseinandergesetzt haben mit dem, was in den letzten 5 Jahren im Nahen Osten passiert ist, haben gesagt, wir müssen von den Christen lernen. Ja, das ist Evangelium, das ist Wahrheit und das ist Kraft. Und wir müssen lernen, so zu denken. Denn die Kraft liegt in der Vergebung. Wer kann vergeben? Woher bekommen wir die Kraft der Vergebung? Das ist nur in Jesus. Die Moslems kapieren. Wir im Westen haben das hier noch nicht kapiert. Wir wollen Toleranz auf Kosten von anderen. Aber wir wollen nicht Toleranz auf Kosten der Vergebung und wahrhaftig Gleichberechtigung. Denn wenn ich Toleranz will, dann muss ich auch die Meinung des anderen akzeptieren. Und es geht nicht um eine einseitige Toleranz. Wenn der Islam nicht unsere Gesetze, nicht unsere Meinungsfreiheit akzeptiert, kann er nicht hier im Westen existieren. Das müssen wir den Politikern sagen. Das müssen wir als Volk so auch leben und auch ausführen. Jeder Mensch ist willkommen. Aber er muss auch bereit sein, jeden Menschen, der hier ist, zu akzeptieren. Sonst haben wir ein Problem, früher und später. Ja, und so kommen, ich bin schon mit der Zeit ziemlich fortgeschritten, will jetzt zu einem Ende bringen, und so dürfen die Christen im Nahen Osten, weil wir ja missionarisch tätig sind, und unsere Aufgabe ist, die Christen, die misshandelt wurden, die ausgeraubt wurden, denen ihre Häuser in Luft gesprengt worden ist, nur weil sie Christen sind, sie zu ermutigen, keinen Hass zu bekommen gegen die Moslems, sondern zu vergeben in der Kraft Jesu. Das ist, was wir kapieren müssen. Das braucht Kraft. Das heißt aber auch, dass wir Christen einander helfen müssen, wenn einer in Not gerät, nur weil er ein Christ ist und ihn nicht sitzen lässt. Und so kommt eine Bewegung im Orient, dass viele Christen sagen, egal was die uns antun, wir wollen unsere Kraft verkündigen. Die Kraft der Vergebung und die Kraft in Jesus Christus. Und so kommen viele Moslems zum Glauben, dass viele Kirchen jetzt im Nordsudan, wo alle Christen aus dem Südsudan ausgewandert sind, viele Konvertiten die Kirchen leiten. Und die Moslems, sogar Radikale, sind erstaunt, sagt, warum macht ihr damit? Sagt, ja, ihr habt nicht die gleiche Kraft wie wir. Wir haben in Jesus eine neue Kraft erkannt, eine Kraft der Vergebung und Kraft des ewigen Lebens. Und es entstehen ganz neue Bewegungen, die für einen Missionar, der sich schon Jahrzehnte mit Islammission befasst, wie ein Wunder aussieht, wie das Pfingstwunder. Es kommen Hunderte und Tausend zum Glauben, ohne unser Zutun, nur durch das Zeugnis des Evangeliums, weil Christen mutig sind, dieses Zeugnis zu bekennen und zu leben. Auch hier ein Bruder, das ist ein Moslem aus Somalia, der zum Glauben gekommen ist und war in Uganda. Und einige Leute, Moslems aus seiner Sippe, die zu den Shabab-Milizen gehören, haben ihn dort aufgegriffen, betäubt und nach Somalia gebracht und haben ihm 3 Tage gegeben, dass er zum Islam zurücktritt, sonst wird er umgebracht. Und die haben ihm eine warme Leiche auf den Schoß gelegt, in dem Haus, wo er gefangen gehalten wurde, und hat gesagt, so wird es dir gehen, wenn du in 3 Tagen nicht zum Islam zurückkommst. Und er war ein sehr sensibler Mensch, der war schockiert. Und in der Nacht, nach der Nacht, in der er geschlafen hat, weckt ihn dann sein Bewacher und sagt, man, was ist mit dir los? So sagt er, warum, was ist los? Bist du verrückt oder von Sinnen? Er sagte, nein, aber ich fühle mich natürlich nicht wohl. Da hat er gesagt, du hast die ganze Nacht gebetet, Herr, vergib denen ihre Sünde und rechne du ihnen diese Sünde nicht an. Sein Wächter wurde beinahe verrückt und hat gesagt, was ist denn das für eine Religion, was du hast? Er hat gesagt, ja, mir wurden die Sünden vergeben und Jesus hat uns gelehrt, wir sollen einander die Sünden vergeben, wie er uns die Sünden vergeben hat. Dieser Wächter hat zuerst gedacht, der Mann ist verrückt, aber nachher hat er erkannt, der Mann meint das, was er glaubt. Und hat ihm dann geholfen zu fliehen. Er musste natürlich dann auch fliehen, weil er die verraten hat, nur um zu zeigen, der Geist des Vergebens ist ein ganz anderer Geist als diese Welt. Diese Welt kennt keine Vergebung. Nur Jesus kennt diese Vergebung. Und wer in dieser Vergebung lebt, der wird durchsetzt auch von diesem Geist von diesem Geist Jesu Christi. Auch hier ein Beduine, der diese normale Moslems, Stämme, die im Orient, im Libanon, zwischen Libanon und Syrien leben und sind auch zum Glauben gekommen und Moslems schicken und hat eine Schule gegründet, wo man das Evangelium im Religionsunterricht lehrt. Und viele Moslems schicken ihre Kinder dahin, um in den Religionsunterricht teilzunehmen und müssen unterschreiben, dass sie nicht den islamischen Religionsunterricht fordern dürfen, sondern dass sie den christlichen Religionsunterricht zuhören. Da habe ich gefragt, ja, warum machen das die Eltern? Die sagen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder radikal werden. Wir wollen, dass sie eine Ausbildung machen, ein vernünftiges Leben führen, eine Familie gründen und lange leben können. Und das gibt es nur bei euch, in Klammer, ihr Christen. Das sind die Realitäten. Wer neutral, sachlich aufwachsen will, der muss durch den christlichen Religionsunterricht gehen, durch die Bibel lesen. Da gibt es einen anderen Geist. Wir haben verlernt, diesen Geist zu schätzen, der aus dem Evangelium kommt. Viele Moslems, gerade in dem turbulenten Orient, sehen, das ist der einzige Weg für Erlösung und für Heil, dass man ein normales Leben führen kann. Und die verteilen auch unsere Schriften und schicken ihre Esel über die Grenzen, damit diese Schriften auch nach Syrien kommen können. Ich hier nur einige Beispiele. Ich will das zusammenfassen. Das Interessante ist, dass dieses Evangelium durch Menschen ausgetragen wird, die überzeugt sind von dem, was sie glauben und was sie erfahren haben. Das sind keine Theoretiker. Die machen keine Theorien. Sie leben jeden Tag gefährlich. Und je mehr sie von Jesus erzählen, desto gefährlicher ist es für sie. Egal, ob sie christliche Familie sind oder Moslems, die zum Glauben gekommen sind, auch hier, oder Christen, die zu Moslems gehen und den christlichen Religionsunterricht ausbreiten. Das Entscheidende ist, was für ein Inhalt wird verbreitet. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Denn durch die Geburt Jesu ist etwas Neues entstanden. Gott ist Mensch geworden und ist nahe uns herbeigekommen. Nicht um uns zu belehren, sondern um für uns zu sterben und unsere Sünden hinwegzutragen. Nicht nur von uns Frommen, sondern die Sünden der ganzen Welt sind hinweggetragen. Nur die meisten wissen das noch nicht. Wer aber es weiß, er hat eine Aufgabe, diese Vergebung zu predigen. Und unsere Pflicht ist nur, diese Vergebung zu predigen und zu leben. Jesus sagt, wer mich lieb hat, was macht er? Der hat seinen Nächsten lieb. Und wer ist unser Nächster? Jeder Mensch. Nicht nur ein paar. Nicht nur die Guten. Besonders die Schwierigen. Ja, und Jesus hat uns den Befehl gegeben, geht hin und verkündigt das Evangelium. Nicht nur, weil er jetzt eine neue Religion stiften möchte, das hat er nicht nötig. Er thront im Himmel, sondern weil das der einzige Weg für die Menschheit zu Frieden, zur Ruhe zu kommen. Wenn wir also den Nahen Osten sehen und die ganze politische Lage und die vier Engel, müssen wir keine Angst haben. Die Menschen haben sich seit Kain und Abel sowieso umgebracht. Das ist nichts Neues. Und wenn die Waffen noch schlimmer werden und die Methoden noch raffinierter, sterben halt noch mehr Menschen. Das ist alles nichts Neues. Vor dem müssen wir uns nicht fürchten. Wir müssen uns aber nur vor einem fürchten, wenn wir den Befehl von Jesu nicht ausführen. Denn ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, die Toten aufzuerwecken und in das ewige Leben einzuführen. Und wenn wir nicht als treue Zeugen dieser Wahrheit gefunden werden, geht es uns schlimmer als die Menschen, die andere umbringen und von dieser Wahrheit nichts wissen. Das müssen wir nur klar sehen. Denn wir sind verantwortlich für unser Wissen und für unsere Taten. Und deshalb steht da auch ein anderer Vers nach Offenbarung 9. Kommt Offenbarung 14. Und da sagt Johannes, Ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Wir müssen uns vor dem Islam und vor den politischen Ereignissen im Orient gar nicht fürchten. Das ist ein natürlicher Wachstumsprozess. Kriege gab es schon immer und es wird, solange die Erde besteht, Kriege geben. Denn viele wollen nicht in den Geist der Vergebung hineingeben. Und solange der Mensch so ein widerspenstig ist, solange wird es Krieg geben. Aber Gott hat ein Evangelium in Jesus Christus installiert, hier auf Erden und im Himmel. Und dieses Evangelium gilt in Ewigkeit. Und wer dieses Evangelium annimmt, der gehört zu der Gemeinschaft Gottes. Wer dieses Evangelium nicht annimmt und nicht weitergibt, der gehört nicht zu der Gemeinschaft. Denn auch wir können nur durch das Zeugnis des Evangeliums zu der Gemeinschaft Gottes gehören, in Jesus Christus. Deshalb ist und gilt unser Auftrag, nicht Politik und nicht Krieg zu führen, sondern zu sehen, wie dieses Evangelium der Wahrheit und der Vergebung und des ewigen Lebens ausgebreitet werden kann. Der Engel, der im Himmel fliegt, ist nicht anders als die Gemeinde Jesu Christi hier auf Erden, die dieses Evangelium ausbreitet. Je mehr wir da ausbreiten, desto mehr fliegt der Engel im Himmel. Desto weniger wir das Evangelium ausbreiten, desto weniger fliegt der Engel im Himmel. Denn die Engel gehen nicht zu den Moslems und verkündigen ihnen das Evangelium. Es sind und bleiben wir Menschen. Deshalb sind wir Engel des Herrn, wenn wir das Evangelium ausbreiten. Amen.